Dann mit viel Delay. Hallo, willkommen zum ersten Talk über Gnutala, gehalten von Winfish. Für die Leute in diesem Internet draußen, falls ihr Fragen zu diesem Talk oder zu einem der weiteren folgenden Talks habt, wir haben einen IRC-Channel im Libera-Chat, YCMP-Seminarraum oder geschrieben WICMP-Seminarraum. Genau, und die Fragen kommen dann einfach nach dem Talk. Und damit viel Spaß mit Fisch.
Jo, dankeschön. Jo, dann werde ich euch heute was über dieses Gnutala erzählen. Ich habe vorhin schon im IRC gelesen, jemand meinte so, yay, gleich stellt der Windfisch den neuesten Shitcoin vor. Da muss ich euch enttäuschen. Nein, das macht er nicht. Denn dieses Gnutala, das ist gar kein neuer Krypto-Coin oder so. Sondern es ist ein Bezahlsystem. Es ist explizit keine Währung und es ist auch keine Blockchain dahinter. Und trotzdem, man glaubt es nicht, aber es ist noch möglich, man kann kryptografisch sichere Protokolle bauen, ohne dass sie eine Blockchain enthalten. Das geht noch. Und das tut Gnutala. Was kann dieses Gnutala denn? Wir können damit anonym bezahlen. Aber gleichzeitig können wir das Einkommen von Händlern transparent halten. Das ist etwas, was ein Staat sehr gerne haben möchte, weil ein Staat möchte ja zum Beispiel in der Lage sein, Einnahmen zu besteuern. Und die aktuellen Systeme, so Kreditkarten oder sowas, die machen halt alles transparent, das ist nicht so schön. Und Gnutala kann eben Geld ausgeben, ist anonym, aber Geld einnehmen ist eben nicht anonym. Gleichzeitig bietet dieses Gnutala sehr niedrige Transaktionskosten und es ist auch einfach schnell. Also es ist nicht so, dass wir wie in der Blockchain bei Bitcoin 10 Minuten, wenn es hochkommt, auf unsere Transaktionsbestätigung warten müssen. Sondern das geht in Sekunden. Und Gnutala ist kein zentrales System, aber es ist ein föderiertes System. Das heißt, es gibt eine zentrale Autorität, der wir vertrauen. Das wäre zum Beispiel in der echten Welt eine europäische Zentralbank. Aber auf der anderen Seite müssen wir auch nur dieser zentralen Autorität vertrauen. Nicht so einer diffusen Masse wie bei irgendwelchen Proof-of-Stake-Währungen, wo wir nicht so wirklich wissen, wer da eigentlich dahinter steht. Jo, warum brauchen wir denn das? Wir können doch schon bezahlen im Internet. Ja, aber nicht so ganz. Also es gibt dieses Bargeld. Bargeld ist ganz nett. Bargeld ermöglicht mir nämlich anonym zu bezahlen, das ist cool. Wer schon mal versucht hat, Blumen für seine Frau oder Freundin vom gemeinsamen, oder für seinen Mann, von seinem gemeinsamen Bankkonto zu bestellen, weiß, naja, so gut funktioniert das nicht, dann muss man da immer was verheimlichen. Mit Bargeld kein Problem. SEPA-Überweisungen hat eben das Problem des Datenschutzes. Man sieht eben, welche Transaktionen gemacht wurden. Auch die Bank, auch der Staat kann das sehen. Und außerdem sind SEPA-Überweisungen einfach langsam. Also ich meine, ihr erinnert euch vielleicht noch an die dunkleren Jahre, wo Überweisungen irgendwie 3 Tage gedauert haben. Mittlerweile sind wir auf einen Tag unten, aber das ist trotzdem unbrauchbar für ich möchte diesen Zeitungsartikel im Internet jetzt lesen. Oder ich möchte meinen Döner jetzt bestellen. Dagegen gibt es so Sachen wie Kreditkarten oder SEPA Instant Transfer oder sowas. Ja, die sind besser, die sind schneller. Aber sie haben trotzdem immer noch dieses Datenschutzproblem. Das heißt, die Bank sieht, was wir bestellt haben. Und dann gibt es natürlich noch diese ganzen Proof-of-Irgendwas-Währungen. Proof-of-Work, Proof-of-Stake. Ja, nee. Also bitte nicht. Die Proof-of-Work-Währungen, ich glaube, darüber müssen wir nicht diskutieren, dass die schrecklich sind, weil sie einfach darauf beruhen, dass das gesamte Netzwerk Energie verbrennt. Oder andere Ressourcen verbrennt. Es gibt ja auch eine Währung, die SSD-Preise verbrannt hat. Auch nicht gut. Und Proof-of-Stake-Währungen, die sind nicht so schlimm, was das Ressourcenverbrennen angeht, aber naja, es ist halt irgendwie, die Reichen werden halt immer reicher in diesem System. Darauf sind sie angelegt. Und deswegen, außerdem sind es neue Währungen, die entsprechend instabil sind. Jo, was bietet uns dieses Gnutala jetzt? Es ist günstig. Wir können damit Micropayments machen. Also so Bezahlungen im Wert von ein paar Cent. Da habt ihr bei SEPA-Überweisungen oder bei Kreditkartentransfers, da sind wir schon in der Größenordnung von Transaktionsgebühren. Also die sind in der Größenordnung von 1 bis 10 Cent. Oder sogar mehr. Das ist völlig illusorisch, da Kleinzahlungen mitzumachen. GNU-Taler ist auch interessant für Staaten oder für Regulierungsbehörden, denn die Geldempfänger können einer Know-Your-Customer-Prozedur unterworfen werden. Das ist ein Begriff, der im Banken, in der Bankenregulatorik eben wichtig ist. Banken müssen immer wissen, also ab gewissen Beträgen müssen die immer wissen, mit wem sie es da eigentlich zu tun haben. Zum Beispiel, um Geldwäsche zu bekämpfen oder damit man keine Terroristen oder im aktuellen Fall russische Oligarchen finanziert. Und das heißt, ein System, das wirklich von einer Bank gestützt ist, muss das auch unterstützen. Sonst werden sie das nicht haben wollen. Und gleichzeitig sieht unsere GNU-Taler Exchange eben nicht, wer das Geld ausgegeben hat. Und, wie ihr vielleicht schon bemerkt habt an dem GNU, das davor steht, es ist freie Software. Also der GNU-Taler-Code steht, glaube ich, weitestgehend oder komplett unter der AGPL-Lizenz. Und das ist schon ganz nett. So, was bringt uns dieses Ding jetzt? Ich habe euch jetzt mal hier die SEPA-Überweisungsströme aufgemalt, die auftreten würden, wenn jetzt diese drei Kunden da oben bei diesen drei Händlern da unten einkaufen. Die bezahlen da ganz, ganz oft. Und weil die zum Beispiel nicht nur einmal den Döner essen, sondern vielleicht in der Woche mehrere Döner essen, passiert es auch, dass die gleiche Person zum gleichen Händler mehrmals eine Überweisung tätigt. Und dafür fallen jeweils Transaktionsgebühren an, das ist jeweils langsam, das ist alles nicht so toll. Mit Taler würde das Ganze so aussehen. Die Kunden machen einmal eine Überweisung an die Exchange und erhalten dafür GNU-Taler. Und dann bezahlen sie mit diesen Talern und am Ende der Woche zum Beispiel lassen sich die Händler dann auszahlen, den Share, den Teil, den sie dadurch eingenommen haben. Das heißt, wenn wir das jetzt mal eben über eine Woche sehen, dann haben wir wirklich nur diese 6 Überweisungen im Beispiel, die immer noch über SEPA laufen, oder wir können hier meinetwegen auch eine Blockchain-Bitcoin-Transaktion drauf machen, wenn wir unbedingt was mit Blockchain machen wollen, aber ja, muss auch nicht sein. Das heißt, diese Exchange verwaltet das Geld als Treuhänder. Der hat ein großes Bankkonto, wo dieses ganze Geld erstmal rumliegt und am Ende der Woche dann wieder entsprechend verteilt wird. Ja, bitte. Danke. Die Eigenschaften als Kunden sind, dieses GNU-Taler fühlt sich sehr ähnlich wie Bargeld an. Das heißt, wir brauchen kein Konto. Wir müssen uns nicht irgendwo einloggen und unsere Coins sind wirklich in meinem Wallet gespeichert. Also wenn ich jetzt hier mein Handy nehme, da sind meine Münzen drinnen. Wenn ich jetzt mein Handy verliere, dann habe ich alle Münzen, die da drin waren, verloren. Genauso wie wenn ich meine Brieftasche verliere, dann ist das Geld halt weg. Aber es ist nicht so, dass ich danach noch mehr verlieren würde. Also es ist nicht so, dass jetzt der unehrliche Finder sich in meinem Bankkonto einloggen kann und mein Bankkonto leer räumen, sondern der hat halt den 50er, der in meinem Portemonnaie drin war, aber mehr hat er auch nicht. Das ist eigentlich auch eine relativ intuitive und angenehme Eigenschaft für den Kunden, für den Nutzer. Ich habe schon darüber gesprochen, dass die Exchange das Geld treuhänderisch aufbewahrt. Zum Beispiel auf einem Bankkonto oder auf einem Bitcoin-Wallet. Und diese Talermünzen, die ich jetzt in meinem Wallet habe, die sind effektiv ein Anspruch darauf, dass ich über dieses Geld verfügen darf. Also wenn ich jetzt eine 1-Euro-Talermünze habe, dann gibt die mir das Recht, der Exchange zu sagen, hey, ich will, dass du 1 Euro von deinem Treuhandkonto für diesen Zweck verwendest. Zum Beispiel an diesen Händler überweist oder an dieses Bankkonto überweist. Für mich als Kunden sieht das dann so aus, ich überweise Geld an die Exchange, bekomme neue Taler von ihr. Das läuft so, dass ich in den Verwendungszweck meiner Überweisung, das ist quasi ein Public Key, das ist ein öffentlicher Schlüssel im Verwendungszweck der Überweisung, und mit dem zugehörigen privaten Schlüssel kann sich dann mein Wallet die entsprechenden Taler abholen. Oder ich löse Taler ein, wie ich schon gesagt habe, um eben eine Überweisung auszulösen, die dann von der Exchange kommt, an wen auch immer ich spezifiziere. Oder, was ich auch machen kann, ich kann Taler einlösen, um frische Taler zu bekommen. Das ist deswegen wichtig, weil diese Taler können rausaltern. Also die haben ein Ablaufdatum und müssen gelegentlich mal aufgefrischt werden, weil sie irgendwann ihre Gültigkeit verlieren. Das ist einfach deswegen wichtig, dass die Exchange ihre Schlüssel rotieren kann zum Beispiel, um Schaden begrenzen zu können, wenn doch mal ein Schlüssel weggekommen sein soll, dann ist nicht die komplette Exchange für immer platt, sondern dann hat sie einen gewissen limitierten finanziellen Verlust, aber danach geht es auch wieder gut weiter. So, jetzt kommen wir zu dem interessanten Teil. Ein bisschen Kryptographie. Wie funktioniert das eigentlich? Ich werde nicht allzu viel über mathematische Formeln reden, also wenn ihr eine seht, rennt bitte nicht gleich weg. Es ist gleich wieder zu Ende. Jetzt ist es nämlich so, dass so eine Exchange viele Signaturschlüssel hat. GNU-Taler ist ein System, das wirklich in Münzen arbeitet. Das heißt, wenn ich 10,20 Euro abhebe, dann bekomme ich eine 5-Euro-Münze und eine 5-Euro-Münze und dann noch eine 20-Cent-Münze. Auch dafür ist dieses Münzenumtauschen übrigens wertvoll, um Wechselgeld zu bekommen, um eine Münze klein zu machen. Und eine Talermünze ist jetzt von der Exchange signiert mit Public-Private-Key-Krypto. Aber der Wert steht nicht in der Münze, also es ist nicht so, dass in der Münze steht, ich bin 10 Euro wert, Signatur Exchange, sondern die Exchange hat für jeden Münzwert einen eigenen RSA-Signaturschlüssel. Das heißt, der Münzwert bestimmt sich dadurch, welchen Schlüssel sie genommen hat zum Unterschreiben. Das heißt, wir können Talermünzen jetzt zum Beispiel so erzeugen, dass der Kunde sich irgendeine Zufallszahl C wählt und sagt, ich möchte bitte, hier hast du 10 Euro, liebe Exchange, ich möchte bitte eine 10-Euro-Münze haben. Und die Exchange, die nimmt jetzt diese 10 Euro und signiert diese Zahl C mit ihrem 10-Euro-Schlüssel und gibt es dem Kunden wieder. Und jetzt hat der Kunde ein Ding, das mit diesem Schlüssel signiert ist. Cool. Das Problem, das wir gleich sehen werden, warum es ein Problem ist, die Bank kann sich jetzt natürlich merken, welcher Kunde ihr dieses C gegeben hat. Und schreibt das jetzt erstmal in eine Liste. Warum das zum Problem wird, sehen wir gleich. Nämlich, wenn wir jetzt eine Münze ausgeben. Ich gehe jetzt zum Döner und möchte mir einen Döner kaufen. Jetzt gebe ich dieses C mit der Signatur, also die Münze, an den Händler und sage, hey, guck mal, hier ist Geld, ich möchte bitte einen Döner von dir haben. Und jetzt muss der Händler erstmal bei meiner Exchange anrufen und sagen, hey, ich habe hier eine Münze von dir bekommen, soll ich die annehmen, ist die in Ordnung? Und fragt sie, ob sie dieses C schon mal gesehen hat, diese Münznummer. Wenn sie das noch nicht gesehen hat, ist alles in Ordnung. Dann ist diese Münze noch nicht ausgegeben worden und alles ist gut. Die Bank schreibt sie jetzt aber in ihre Liste. Wenn ich jetzt mir denke, ich kann diese Münze ja einfach kopieren und ich gehe jetzt einfach nochmal woanders hin zum Pizzamann und gebe diese Münze nochmal aus, dann ruft der Pizzamann auch bei der Bank an, fragt auch, hey, ich habe hier eine Münze bekommen, ist das in Ordnung so? Und jetzt sieht die Exchange, oh warte mal, nee, diese Münznummer, die habe ich in meiner Liste stehen, die wurde schon mal ausgegeben, nimm die nicht. Das ist der Schutz gegen Double Spending. Und dadurch sieht unsere Exchange natürlich diesen Münzwert und wenn sie das irgendwie mit mir korrelieren kann, dann wüsste die Exchange, aha, der Windfisch, der hat sich einen Döner gekauft. Und das wollen wir ja genau nicht. Aber zum Glück gibt es da was dagegen. Es nennt sich blinde Signaturen. Was wir nämlich jetzt stattdessen machen, wir wählen dieses C, aber jetzt verblinden wir es. Das heißt, wir machen da irgendeine mathematische Operation drauf und lassen uns unsere Exchange wieder signieren. Wir geben ihr wieder 10 Euro, wir lassen uns wieder die Unterschrift von dem 10-Euro-Schlüssel drunter setzen und nehmen das Ergebnis. Und jetzt ist dieses Verblindungsschema so gebaut, dass wir die Signatur wieder entblinden können. Und am Ende haben wir wieder unser signiertes C. Aber so, dass die Bank nicht, also die Exchange, nicht gesehen hat, was sie da signiert hat. Sie hat irgendwas signiert, das weiß sie. Aber was da im Detail drin stand, was diese Seriennummer meiner Münze war, weiß sie nicht. Und hat sie auch keine Chance rauszufinden. Das heißt, wenn ich jetzt meinen Döner kaufe, dann sieht sie diese Münznummer wirklich zum ersten Mal und sie hat keine Chance rauszufinden, dass das der Windfisch war, der diesen Döner gekauft hat. Das Einzige, was sie sieht, da wurde ein Döner gekauft. Und natürlich hat sie mal gesehen, dass der Windfisch sich mal eine 10-Euro-Münze hat geben lassen. Aber diese Verbindung hat sie keine Chance herzustellen. Und jetzt kommt die Mathefolie. Für alle die, die das interessiert, wie zur Hölle funktioniert dieses Verblindungsschema eigentlich? Also diese Münzen werden, also diese Münzsignaturen sind RSA-Signaturen. Ganz kurze Wiederholung für die, die RSA-Signaturen schon mal in ihrem Studium oder woanders gesehen haben. Wir haben diesen öffentlichen Schlüssel EN und wir haben diesen privaten Schlüssel DN. Und diese Schlüssel sind so gewählt, dass wenn wir irgendeine Zahl x nehmen und jetzt hoch e rechnen und nochmal hoch d rechnen, dann wieder genau x rauskommt. Und das Tolle ist jetzt eben, dass wir das eine Ding veröffentlichen können, das e zum Beispiel, und das d halten wir privat. Und die Signatur drunter zu setzen, wäre jetzt einfach nur eine Sache von, die Bank rechnet x hoch d. Damit hat sie signiert und jeder, der diese Unterschrift überprüfen möchte, rechnet diese Signatur hoch E und überprüft, ob das der Nachricht oder dem Nachrichtenhash entspricht. So, wie verblinden wir denn das jetzt? Der Kunde, der wählt jetzt nicht nur sein C, sondern der wählt auch noch eine Zufallszahl. Die Zufallszahl muss er sich nicht merken, die kann er in 10 Sekunden wieder vergessen. Und jetzt sendet er nicht seine Zahl C zum Signieren, sondern C multipliziert mit B hoch E, also B hoch dem öffentlichen Schlüssel. Und das signiert jetzt die Bank, wie sie das immer macht. Die Exchange, sorry, nicht die Bank. Die Exchange signiert das, wie sie es immer macht. Und antwortet eben mit C mal B hoch E, also das, was sie da bekommen hat, hoch D. Das ist die Signaturoperation. Hoch D ist die Signaturoperation. Und das schickt sie zurück an den Kunden. Und der Kunde, der kann das, also das können wir jetzt mathematisch umformen. Wenn wir jetzt mal Assoziativgesetz da drauf werfen, dann haben wir C hoch D, also unsere signierte Münze, das was wir eigentlich haben wollten, multipliziert mit diesem B hoch E hoch D Dings. Aber das ist ja wegen der Eigenschaft von unserem RSA-System einfach B. Das heißt, ich nehme als Kunde das, was ich da bekommen habe, teile es durch dieses B, das nur ich weiß, und jetzt habe ich das, was ich haben wollte. Ich habe eine signierte Münze, ohne dass die Exchange jemals wusste, was sie da signiert hat. Das ist der Punkt, wo ich das B übrigens auch wieder vergessen kann. Ja, aus Gründen merke ich es mir trotzdem, aber da so weit gehe ich in dem Talk jetzt nicht. Und das ist, wie verblindete RSA-Signaturen funktionieren. So, fertig mit Krypto. Also fertig mit Mathematik. Jetzt habe ich euch aber schon wieder angelogen. Das ist immer noch nicht so ganz, wie diese Talermünzen funktionieren. In Wirklichkeit wählen wir uns dieses C nicht komplett frei. Sondern was wir in Wirklichkeit machen, ist, dass dieses Groß C auch wieder ein Public Key von einem Schlüsselpaar ist. Nämlich klein c, groß c ist ein ED-DSA-Schlüsselpaar. Das brauchen wir deswegen, weil wir ja auch irgendwie beweisen müssen, dass wir die Kontrolle über diese Münze ausheben. Das heißt, die Münze ist quasi ein Public Key und nur der Besitzer des Private Keys dazu kann nachweisen, ich habe das Recht, Macht über diese Münze auszuüben. Ich habe das Recht, die Münze einzulösen. Dieser private Schlüssel ist das, was in eurem Wallet gespeichert sein muss und wenn ihr den verliert, habt ihr die Münze verloren. Also dann kann sie jeder andere auch einlösen. Ja, und dann müssen wir noch an den relevanten Stellen Hashes einbauen, weil sonst geht's nicht, aber das ist fürs Prinzip unwichtig. Und dann gibt es noch das Refresh-Protokoll. Das ist auch nochmal so ein interessantes Stück Kryptographie. Warum brauchen wir das erstmal? Naja, ich habe ja vorhin schon gesagt, diese Münzen, die können ablaufen. Das heißt, wir müssen Münzen erneuern können. Gleichzeitig müssen wir auch irgendwie in der Lage sein, Wechselgeld zu geben. Denn wenn ich mit einer 10-Euro-Münze meinen Döner für 5,50 zahlen will, so weit ist die Inflation zum Glück noch nicht fortgeschritten, dass er wirklich die 10 Euro kostet, dann möchte ich ja bitte irgendwie eine 2-Euro-Münze, eine 2-Euro-Münze und eine 50-Cent-Münze als Wechselgeld quasi bekommen. Und das kann eben dieses Refresh-Protokoll leisten. Allerdings müssen wir da aufpassen. Denn das Refresh-Protokoll gefährdet, dass wir Steuern erheben können. Wenn wir das nämlich jetzt naiv umsetzen würden, dann würden wir dem Händler damit eine Möglichkeit schaffen, eine Zahlung zu erhalten, die er komplett anonym erhalten hat. Das heißt, wo der Staat nicht am Ende sagen kann, ja, ich weiß aber, dass du diese Zahlung hast, zahl mal deine Steuern. Und das wollen wir ja nicht, weil wir an der Stelle pragmatisch sind und sagen, wenn das System in der Praxis eingesetzt werden soll, müssen wir Besteuerbarkeit bieten, weil die Leute, die darüber entscheiden, ob so etwas eingesetzt wird, die wollen nun mal Besteuerbarkeit haben. Und die finden aktuell so Systeme wie Kreditkarten ziemlich cool, wo niemand Anonymität hat. Und das macht die Sache zumindest besser, wenn wir GNUtaal einsetzen. Die Lösung dafür ist, dass wir dem Altbesitzer der Münzen immer grundsätzlich Zugriff auf seine neuen Münzen geben. Das heißt, wir müssen verhindern, dass der Händler sagt, naja, zum Bezahlen refreshe doch einfach eine Münze, aber statt dass du für die neue Münze selber diesen Private Key und Public Key erzeugst, stattdessen generiere ich den für mich und du sagst der Exchange einfach nur, ja, guck mal, signier mir doch bitte mal diesen Public Key. Das wäre so der Angriffsmodus und den wollen wir verhindern. Das machen wir eben dadurch, dass wir ein Protokoll finden, dass der Kunde immer die Möglichkeit hat, diesen privaten Schlüssel zu bekommen. Das schafft für den Händler ein Risiko. Jetzt könnte ich nämlich einfach den Händler abziehen und sagen, oh ja, schön, dass du mir den Döner gegeben hast, aber ich behalte das Geld trotzdem. Und das wird er dann nicht wollen und deswegen ist das kleinere Übel, sein Zeugs einfach ordentlich zu versteuern. So. Jetzt kommt noch mal ein bisschen Mathe. Wenn wir da durch sind, sind wir durch für heute mit Mathe. Vielleicht erinnert ihr euch noch an den Diffie-Hellman-Algorithmus. Dieser Diffie-Hellman-Algorithmus funktioniert ungefähr so. Alice wählt ein Private-Public-Key-Paar, Kleinbuchstabe A, Großbuchstabe A, und Bob macht das Gleiche. Und jetzt kann Alice, also die öffentlichen Keys werden jetzt jeweils veröffentlicht. Und jetzt kann Alice ein geheimes G ausrechnet, indem sie ihren privaten Schlüssel nimmt und mit einer magischen Operation, auf die ich nicht eingehen möchte, mit Bobs öffentlichen Schlüssel verrechnet. Es ist auch nur die Multiplikation auf einer bestimmten Gruppe, aber egal. Und Bob macht das Gleiche. Er nimmt Alice's öffentlichen Schlüssel und seinen privaten Schlüssel. Und das Coole daran ist, da kommt jetzt das gleiche geheimes G raus. Das ist so das tolle Ding an Diffie-Hellman. So, und jetzt, wie benutzen wir das? Für unser Refresh-Protokoll Vorhin habe ich noch gesagt, wir würfeln uns diesen Münzschlüssel aus und wir würfeln uns diesen Blendungsfaktor aus. Das machen wir jetzt nicht mehr. Wir bestimmen den deterministisch aus unserem Geheimnis G. Anstatt von Alice Schlüssel, den würfeln wir nicht, den lassen wir nicht Alice würfeln, sondern dann nehmen wir den Schlüssel der alten Münze. Ihr seht schon, wo die Reise hingeht. Das macht irgendwie, dass der Altbesitzer der Münze da immer irgendwie Zugriff drauf bekommt, auf dieses gemeinsame Geheimnis. Den Schlüssel von Bob, den würfeln wir tatsächlich. Und den teilen wir der Exchange bei diesem Prozess auch mit, den öffentlichen Schlüssel. Und das Gemeine ist jetzt, dass die Exchange jedem auf der ganzen Welt Bobs öffentlichen Schlüssel verrät, der für diese Münze verwendet wurde. Und damit stellt die Exchange sicher, dass der Altbesitzer der Münze, also Alice, sich dieses G ausrechnen kann. Weil der alte Besitzer eben den alten Schlüssel der Münze kennt, also der alten Münze, kann er sich dieses G ausrechnen und dadurch kann er sich auch die Schlüssel der neuen Münze ausrechnen. Das heißt, wenn wir das so machen, dann kann der Händler schon versuchen zu betrügen, aber er muss dann immer mit dem Risiko leben, dass der, der ihn gerade bezahlt, sagt, oh ja, das Geld nehme ich aber wieder. Und die Hoffnung ist, dass das dann eben nicht passiert. So, das funktioniert. Jedenfalls, wenn wir uns an dieses Protokoll halten. Aber wieso sollten wir uns denn an dieses Protokoll halten? Wir können doch immer noch den Schlüssel würfeln, ohne hier dieses ganze komplexe Zeugs zu machen, und der Exchange zum Signieren geben. Da hindert uns ja niemand daran. Ja, wieso sollten wir? Weil wir das Ganze dreimal machen. Und die Exchange bittet uns, also wir bereiten diese Anfrage dreimal vor und schicken die dreimal an diese drei Anfragen an die Exchange. Und jetzt bittet uns die Exchange bei zufällig ausgewählten zwei dieser Anfragen zu beweisen, dass wir uns ans Protokoll gehalten haben. Das heißt, sie sagt, gebt mir bitte mal alle geheimen Daten, die ihr gewürfelt habt, und beweist mir dadurch, dann kann die Exchange das nachrechnen, ob das alles mit rechten Dingen zugegangen ist. Natürlich ist damit die Sicherheit von diesen zwei Durchläufen kompromittiert und wir können diese zwei Durchläufe nicht mehr verwenden. Aber wenn wir zweimal nicht beschissen haben, dann glaubt uns die Exchange, dass der dritte Durchlauf auch in Ordnung war. Weil wir wussten ja vorher nicht, welche beiden sie sich aufdecken lassen wird. Wenn die Exchange feststellt, dass wir doch gelogen haben, dann bestraft sie uns dadurch, dass sie uns dieses Geld nicht gibt. Dann haben wir das Geld verloren. Das bedeutet, wenn wir da jetzt wirklich betrügen wollen, dann können wir das machen. Wir fliegen aber mit einer Chance von 2/3 auf. Das heißt, mit einer 66%igen Chance verlieren wir unser Einkommen. Und solange unser Steuersatz kleiner als 66% ist, lohnt sich das nicht. Da ist es billiger, sich ordentlich versteuern zu lassen. Das ist der Grund, warum der Händler nicht versuchen wird, zu betrügen, sondern lieber das Protokoll ordentlich durchführt. So, geschafft. Wir sind mit der Kryptographie durch. Jetzt kommen wir zum Setup. Dieses GNU-Taler habe ich ja nämlich auf dieser YCMP mal eingerichtet. Manche von euch wurden von mir schon freiwillig befunden, dass sie das mal ausprobieren dürfen müssen. Und ich möchte euch alle ermutigen, eure nächste Mate auch mal mit unserem GNU-Taler Setup zu bezahlen. Dazu komme ich später noch. Aber wie richten wir das Ganze jetzt erstmal ein? Wir brauchen erstmal eine Exchange. Diese Exchange ist dankenswerterweise relativ einfach einzurichten. Das ist nämlich einfach fertig ein Debian-Paket. Nicht in den offiziellen Repos, ihr müsst das Taler-Repo noch adden und den Schlüssel adden, aber im Grunde genommen ist es nur ein apt-Install von euch entfernt. Und was wir bei der Gelegenheit dann noch gleich machen, ist hier dieses Thaler Exchange Offline Setup. Damit erzeugen wir nämlich den Masterschlüssel unserer Exchange. Dieses GNU Thaler ist nämlich eigentlich ziemlich cool designt worden, insbesondere die Exchange. Und ist sehr auf Separation of Privilege und eben Sicherheit ausgerichtet. Und dieser Offline-Master-Schlüssel, der sollte wirklich offline gelagert werden. Das sehen wir gleich. Außerdem brauchen wir noch eine Zahlungsmethode, zum Beispiel ein Bankkonto. Wir brauchen noch einen Nginx, weil das spricht alles HTTP und vielleicht wollen wir da noch ein bisschen HTTPS drüber machen. Und eine Datenbank brauchen wir auch. So, wie starten wir denn das Ganze? Ich habe schon gesagt, das ist relativ ordentlich designt, deswegen müssen wir erstmal 12 verschiedene Dienste starten. Ganz unten der HTTPD, das ist die eigentliche Exchange, und das drübere, das sind alles Dienste, die gewisse Teile machen, die müssen auch verschiedene Konfigurationseinstellungen gar nicht sehen dürfen. Zum Beispiel die eigentlichen Kryptoschlüssel sehen ausschließlich diese SegMods. Der komplette restliche Teil der Exchange hat niemals eine Ahnung, was eigentlich die privaten Schlüssel zu den Münzen sind. Das heißt, wenn wir wollen, dann könnten wir diese SegMods in ein Hardware Security Module zum Beispiel auslagern. Dann gibt es zum Beispiel der WireWatch, der ist relativ wichtig. Der WireWatch fragt nämlich periodisch ab, ob die Bank eine eingehende Überweisung bekommen hat. Das ist wichtig, damit sie halt weiß, wann jemand eine Anfrage gestellt hat, neue Taler zu erhalten. Und die anderen Dienste haben auch alle andere Aufgaben, aber da brauche ich jetzt nicht im Detail drüber zu eingehen. Wenn ihr das starten wollt, dann macht ihr es am besten nicht so, weil die sollten nicht alle als Root laufen, dann machen wir dieses Sicherheitskonzept wieder ein kleines bisschen kaputt. Aber hey, es ist einfacher, wenn wir alles als Root starten. Und ich habe schon gesagt, es gibt diesen Offline-Teil. Wenn wir nämlich jetzt unsere Exchange gestartet haben, dann funktioniert die noch nicht. Was wir als allererstes tun müssen, dass dieses Ding läuft, ist, wir müssen gewisse Einstellungen mit einer gewissen Tragweite mit diesem Offline-Schlüssel signieren, mit diesem Master-Schlüssel. Das machen wir am besten auch wieder nicht so mit der Pipe, wie es hier steht, weil das würde irgendwie bedeuten, dass unser Offline-System Internetzugang hat. Und das soll es eigentlich nicht. Die Idee ist wirklich, dass dieses Offline-System mit dem Master-Key, das ist ein Raspberry Pi oder sowas, das in einem Bankschließfach gelagert wird. Und immer wenn wir so eine Signatur machen, dann nehmen wir einen USB-Stick und stecken es hier rein und dann stecken wir ihn wieder da drüben rein. Also das sollte wirklich komplett air-gapped sein und nie wieder das Internet sehen. Der Einfachheit halber habe ich es jetzt hier trotzdem mal so gemacht, ne? Was wir da zum Beispiel so signieren, sind so unwichtige Dinge wie, an welchen Account müssen die User eigentlich ihre Euros überweisen, wenn sie Taler haben wollen. Wir signieren damit zum Beispiel auch die Gebühren für verschiedene Operationen. Also wir können mit GNU Thaler schon auch Transaktionsgebühren verlangen. Das System unterstützt das. Und die können auch sehr, sehr günstig sein. Also wir können da auch Zehntel Cent oder sowas verlangen. Und wir müssen mit diesem Download und Sign die Münzschlüssel, die diese SegMods erzeugt haben, auch signieren. Das heißt, jedes Mal, einmal im Jahr oder sowas, wenn unsere Münzschlüssel ablaufen, wir neue erzeugen, dann müssen wir mal wieder unser Raspi aus dem Bankschließfach holen, den USB-Stick auspacken und die neuen Schlüssel einmal durchsignieren. Das hat den Vorteil, dass egal wie schlimm eure Exchange kompromittiert wurde, egal welchen Schaden dieser Angreifer anrichtet und was der alles rausträgt, im schlimmsten Fall kann er euch damit ein Geschäftsjahr verhageln. Aber danach ist alles wieder abgelaufen und solange er nicht an dieses Raspi-Bankschließfach gekommen ist, begrenzen sich eure finanziellen Verluste als Exchange-Betreiber auf eben dieses Jahr. So, jetzt haben wir eine Exchange. Aber die braucht ja noch irgendwie was. Die braucht ja mindestens noch ein Bankkonto, das dranhängt. Und falls irgendjemand von euch schon mal mit der Finanzwelt in Kontakt stand, in digitalem Kontakt, dann weiß er, dass alles schrecklich ist. Es gibt da ein Protokoll namens Pain, das heißt so aus dem Grund. Deswegen gibt es den Nexus. Der Nexus abstrahiert das alles weg. Die Exchange, die redet niemals mit einer Bank, die redet nur mit dem Nexus. Und der Nexus ist die Komponente, die mit der Bank redet. Über EBICS in dem Fall. Der Nexus ist Teil der LibEU-Fin. Das ist ein Projekt, das auch von den GNU-Taler-Leuten ist. Und das ist eine Art Mailbox für euer Bankkonto. Das heißt, das Ding spricht eben das EBICS-Protokoll mit der Bank. Wenn ihr Geschäftskunde bei eurer Bank seid, dann könnt ihr wahrscheinlich ein Bankkonto bekommen mit EBICS-Support. Ich glaube, bei Privatkunden machen die das eher nicht. Und in den Nexus könnt ihr eben euren Posteingang haben. Das heißt, der holt periodisch alle Überweisungen, die auf euer Konto gekommen sind. Und der hat auch so einen Postausgang. Das heißt, wenn ihr eine Überweisung tun wollt, dann könnt ihr die in den Nexus legen und periodisch am Ende vom Tag oder jede Stunde, ich weiß nicht, was da ein sinnvoller Rhythmus ist, schickt er das per EBICS wieder an eure Hausbank und lässt diese Überweisung passieren. Ist übrigens auch eine gängige Praxis, dass man das in Fintech-Unternehmen oder sowas macht, weil es manchmal auch ganz nett ist, wenn man am Ende vom Tag nochmal drüber gucken kann, was für Überweisungen möchte dieses System eigentlich machen. Weil es hat schon Bugs gegeben, wo dann irgendwie ein Datums-Timestamp 2022-01-01 im Feld für die Geldmenge gelandet ist. Und dann will man da vielleicht nochmal einen Sanity-Check drauf machen, bevor man das wirklich an seine Bank weitergibt. Genau, das ist dieser Nexus. Und dann gibt es noch die LibEuphin Sandbox. Weil, naja, ich bin kein Geschäftskunde und ich habe ehrlich gesagt auch keine große Lust, hier das YCMP-Setup unter einem echten Bankkonto zu betreiben, selbst wenn ich das könnte. Was machen wir denn, wenn wir jetzt kein Live-Konto mit EBICS haben? Wir machen einfach unsere eigene Bank auf. Mit etwas limitiertem Funktionsumfang. Aber die LibEuphin Sandbox bietet uns genau das. Die bietet uns etwas, was weitgehend so aussieht wie eine Bank. Und die könnt ihr übrigens auch erreichen unter diesem Link. Also https://bank.icp.camp. Da könnt ihr auch euren eigenen Account registrieren. Aber das wird euch wahrscheinlich nicht viel nützen. Also brauchen tut ihr kein Bankkonto, um an diesem GNU-Taler teilzunehmen. Das Setup braucht es aber im Hintergrund natürlich. Und dann gibt es noch eine Komponente. Also jetzt, was haben wir bis jetzt? Wir haben eine Exchange. Wir können GNU-Taler von unserem Bankkonto auf unser Wallet laden. Aber wir haben noch nichts, was wir ausgeben können. Ich will ja auch irgendwie meine Mate damit kaufen. Ich will ja irgendwie meinen Chunk damit kaufen. Und das macht mir das Merchant Backend. Das ist dankenswerterweise wieder ein Debian-Paket. Ich habe mir den Spaß aber auch mal gemacht und habe das mal fertig verdockert. Das ist ein Link, den ihr euch vielleicht mal aufschreiben könnt, der kommt später auch nochmal, unter chunk.shop/howto. Ist eine kleine Anleitung, wie ihr dieses verdockerte Setup bei euch selbst in Betrieb nehmen könnt. Und wenn ihr das tut, dann braucht ihr auch ein Bankkonto. Das ermöglicht euch nämlich selber als Händler aufzutreten und zum Beispiel irgendwelche blinkenden Lichtinstallationen für einen Send an Gebühr zum Linken zu bringen oder sowas. Wie konfiguriere ich dann dieses Merchant Backend? Naja, niemand hat Bock, Config zu lesen. Warum zeige ich euch das? Ich zeige euch das, weil das ist die Config. Mehr ist es nicht. Was steht denn da? Da steht, naja, was ist denn meine Währung? Wir zahlen hier auf dieser Veranstaltung selbstverständlich nicht mit Euro, sondern wir zahlen hier mit YCMPs. Also mit Winter Galactic Coins for Mobile Payment. Wir müssen unsere Exchange Base URL konfigurieren. Wenn ihr nicht den Docker-Container nimmt, sondern das abtippt, dann müsst ihr beachten, dass ich hier einen Fehler gemacht habe. Da muss Thaler und nicht Exchange stehen. Aber der Docker-Container macht es richtig. Und ihr müsst den Master-Key eurer Exchange angeben. Naja, und die Datenbankkonfiguration, aber gut. Und dann bekommt ihr sowas. Das ist eine echt hübsch designte JavaScript-Applikation, die ihr in eurem Browser öffnen könnt. Und da könnt ihr dann einfach ein Order erstellen. Eine Bestellung über zum Beispiel 13 Geldeinheiten 37, wo ein Turbo-Chunk verkauft wird. Wenn ihr dieses Order ausführt, dann bekommt ihr einen Paylink, den könnt ihr in den QR-Code tun. Den scanne ich mit meiner App und alles ist gut. Was ganz nett ist, einfach mal, wenn ihr das tut, die Entwicklerkonsole von eurem Browser öffnen, dann werdet ihr sehen, das ist relativ einfach. Also das ist wirklich nur ein Post-Request auf die entsprechende URL. Ihr müsst dann noch euren Secret-Token angeben, den braucht ihr euch jetzt nicht aufschreiben, das Setup mit dem Token ist nicht mehr live. Und dann ist da halt so ein bisschen JSON drin. Was kostet's, was ist es und noch ein bisschen Zeugs. Was noch relevant ist, wenn ihr das selber einsetzen wollt, sind diese Deadlines. Es gibt nämlich diese Payment Deadline, die sagt mir, wann läuft meine Bestellung ab. Das heißt, wenn ihr die zu kurz wählt, dann ist die Bestellung schon abgelaufen, während der User noch an seinem Handy rumtippt. Also so mehr als 10 Minuten würde ich da schon eintippen. Tendenziell eher eine Stunde. Die Refund Deadline ist etwas, was mich beim Testen sehr gebissen hat. Da möchte ich nochmal darauf hinweisen. Diese Refund-Deadline müsst ihr clearen oder auf etwas setzen, was sehr bald ist. Denn euer Geld wird so lange zurückgehalten und landet so lange nicht auf eurem Bankkonto wieder, weil das System es eben so lange noch übrig hält, damit ihr den Refund-Button anklicken könnt und dem Benutzer seine Coins wiedergibt. Wenn ihr das nicht wollt, schaltet das Feature aus. Und dann gibt es noch die Wire Transfer Deadline. Die ist dafür da, dass Überweisungen aggregiert werden können. Das heißt, ich habe ja eingangs dieses Bild mit den ganz vielen Pfeilen gezeigt. Wir wollen ja eben nicht, dass es so viele Pfeile sind, sondern wir wollen, dass vielleicht nur am Ende der Woche oder am Ende des Tages diese Überweisungen auch tatsächlich über teures, langsames SEPA passieren. Und mit dieser Wire Transfer Deadline können wir eben sagen, naja, wenn hier eine Bezahlung reinkommt, lass die mal noch einen Tag oder eine Stunde auf meinem Konto und macht es dann als macht dann alle auf einmal. Jo, so setzt man das auf. Und wie ist das jetzt auf der YCMP strukturiert? Auf der YCMP haben wir die YCMP Zentralbank, die einen Kredit an den Cashier gibt. Der Cashier, das ist euer Kassenwichtel, der macht effektiv den Devisentausch, dem könnt ihr Euros geben und dann bekommt ihr YCMPs in euer Wallet. Wie funktioniert das? Der hat da so eine App und die überweist effektiv YCMPs an die Exchange. Das heißt, der nimmt 10 Euro von euch und jetzt überweist er von seinem eigenen Konto, das wir vorher mit Geld ausgestattet haben, also mit YCMPs, mit virtuellem Geld, mit Spielgeld, überweist der dieses Spielgeld an die Exchange. Und zwar so, dass ihr das danach scannen könnt und ihr die Coins danach abholen könnt. Aussehen tut das Ganze so. Der drückt hier einmal drauf. Dann bekommt er diesen QR-Code. Den scannt ihr mit eurem Handy ab, das macht einmal Tüt. Und ihr habt diese Münzen. Wenn ihr es zum ersten Mal macht, müsst ihr noch die Nutzungsbedingungen der Bank akzeptieren, der Exchange akzeptieren. Und wie werden wir das Geld wieder los? Der Nutzer bezahlt an den Merchant. Irgendwann reicht der Merchant die Münzen, die er eingenommen hat, bei der Exchange ein. Und die Exchange überweist diese YCMPs dann wieder auf unser Spielgeldkonto von unserem Händler zurück. Sieht so aus. Da hat der Spitfire ein wunderschönes Webinterface gebastelt in einer Nacht- und Nebelaktion, weil die offizielle App leider für mich nicht funktioniert hat. Danke nochmal dafür. Das zeigt euch dann den QR-Code an. Das scanne ich als Kunde. Dann bestätige ich, dass ich so viel Geld ausgeben möchte. Und es erscheint ein Haken und ich bekomme meine Mate oder meinen Chunk oder was auch immer. Oder die LED-Installation fängt an zu blinken. Jo, sind wir schon Taler? Das kommt ein bisschen drauf an. Einsatzfähig ist dieses GNU-Taler auf jeden Fall. Also ich habe es geschafft, es für diese Veranstaltung einzurichten und ich habe auch nur ein ganz kleines bisschen dabei geweint. Es geht schon. Ist es Oma-tauglich? Nee, auf gar keinen Fall. Da sind wir noch nicht. Es gibt noch einige unrunde Ecken. Es gibt zum Beispiel einen relevanten Bug. Der ist mittlerweile gefixt, allerdings ist die Version noch nicht im F-Droid und Play Store. Dass das Wallet die letzte Münze nicht ausgeben kann. Das ist natürlich blöd. Wenn ihr 10 Euro abhebt und dafür eine 10 Euro Münze bekommen habt, dann ist das die einzige Münze, die könnt ihr dann nicht ausgeben. Schade. Falls jemand mal guckt, was wir für Münzen auf der YCMP haben, dann wird er feststellen, ja, wir haben eine 9,99 Euro Münze. Ratet mal warum. Aber damit kommt man zurecht. In der echten Welt können wir es, soweit ich weiß, noch nicht benutzen. Ich glaube, es gibt noch keine Finanzorganisation, die das einsetzt. Es gibt allerdings an der Berner Fachhochschule, das rein zufällig die Fachhochschule ist, wo der Professor hinter dem ganzen Thema Professor ist, da gibt es einen Snackautomaten, wo man schon mit GNU-Taler bezahlen kann. Und natürlich auf der YCMP. Deswegen möchte ich euch gerne ermuntern, probiert es gleich mal aus. Geht mal zum Cashdesk-Engel und fragt ihn, ob er euch euer Wallet aufladen kann. Vielleicht sitzt auch da nachher einfach mal kurzzeitig ich. Es gibt diese Wallets für Android, auch im F-Droid-Store übrigens, für Firefox und für die Kommandozeile. Es gibt auch ein Wallet für Chrome, aber als ich es ausprobiert habe, hat es nicht funktioniert und dann habe ich es auch einfach wieder sein lassen. Vielleicht kriegt ihr es jetzt so zum Laufen. Und für Apfelgeräte gibt es das noch nicht. Es ist in Entwicklung. Es wird auch bald fertig sein, aber nicht mehr zur ICMP. Gut, und über diesen Bug habe ich schon geredet. Und in diesem Sinne möchte ich euch Happy Hacking wünschen, was auf jeden Fall schon geht. Bezahlt eure Mate und euren Chunk damit. Und was ich auf jeden Fall noch sehen möchte auf dieser ICMP ist, baut mir eine Pixelflut mit Micropayments. Baut mir einen LED-Streifen as paid service, wo ich gegen Kleinstbeträge, bitte jetzt keine großartigen Geldmengen dafür verlangen, unsere Stückelung geht runter bis zum tausendstel Cent, also nutzt das. Baut mir Pixelflut und LED-Streifen, wie das geht, ist unter diesem Link beschrieben. Und damit danke, dass ihr alle da wart und euch das anhört. Ich habe fertig.
Ja, das war sogar schon mal ein super Vortrag, der erste Vortrag. Hat hier noch jemand Fragen aus dem Publikum? Ich sehe jetzt hier noch keine.
Du hast gemeint, es gibt noch keine so großen, richtigen Exchanges, die das betreiben. Gibt es da regulatorische Hürden, das größer aufzuziehen?
Ja, also es sind Hürden, die man auf jeden Fall nehmen kann. Aber man braucht meiner Einschätzung nach mindestens, also ich bin jetzt auch kein Anwalt, mindestens eine E-Money-Lizenz. Also es gibt eine E-Geld-Lizenz, das ist weniger schlimm als eine Bankenlizenz. Aber es ist trotzdem, man muss von einer Finanzaufsicht reguliert sein. Also entweder von der BaFin in Deutschland oder wahrscheinlich in Luxemburg von der CSSF, weil das machen sie irgendwie alle. Genau. Also man muss da eine gewisse Regulatorik erfüllen, wenn man das nicht nur als Gutscheinsystem auf so einer kleinen Veranstaltung betreibt. Aber ich hoffe, dass wir da bald etwas sehen werden. Also hinter GNU Thaler steht mittlerweile auch eine Firma, die Thaler Systems. Und die sind da auch dahinterher, dass man das in nächster Zeit auch so sehen kann.
Sonst noch irgendwelche Fragen? Okay.
Ja, und zwar von wegen Oma-Tauglichkeit. Wie ist es denn? Ich meine, an sich habe ich ja meine physischen Taler. Das heißt, besteht da schon irgendwelche Ideen, dass ich eben einfach ein Label ausdrucke, auf dem ein QR-Code ist, wo so, dass ich dann physisch sozusagen einen Taler-Geldschein habe, der dann auch entsprechend getauscht werden könnte. Also sprich, ich gehe zu meinem Merchant hin, scanne den Geldschein und der ist damit verbrannt und dann bekomme ich eben als Wechselgeld neue Geldscheine ausgedruckt.
Uff. Ich glaube nicht, dass es diese Idee schon gibt. Es läuft auch ein kleines bisschen dem Zweck von GNU Thaler entgegen, denn GNU Thaler ist eigentlich gar nicht so sehr dafür da, das Bargeld zu ersetzen. Bargeld ist eigentlich eine ziemlich coole Idee und sollte man eigentlich auch weiter so haben. Aber was Bargeld eben nicht leisten kann, ist im Internet bezahlen können. Und wenn wir jetzt anfangen, Scheine auszudrucken mit unseren Thaler-Schlüsseln, dann können wir die ja wieder nicht im Internet einlösen. Von daher ist die Frage, ob das eigentlich die Idee dahinter ist. Aber soweit ich weiß, gibt es noch keine Bestrebungen in diese Richtung.
Da hätte ich noch eine Frage. Du hast ja gesagt, man macht ja so quasi das Äquivalent einer Münze mit einem bestimmten Betrag. Mhm. Warum macht man nicht einfach nur, sag ich mal, die kleinste Einheit, 1 Cent und signiert das dann jeweils?
Könnte man machen. Dadurch erhöhst du natürlich die Last auf deiner Exchange, weil die Exchange muss jede Münze verarbeiten und jede Münze sich auch merken. Das ist noch so ein Grund, warum diese Münzen übrigens ablaufen, damit sie sich nicht für alle Zeit alle Münzen, die jemals ausgegeben waren und ausgegeben wurden, sich merken muss, sondern die auch irgendwann, wenn die Münze expired ist, kann sie diese Liste auch wieder vergessen. Das ist eine reine Effizienzgeschichte.
Okay, hat sonst noch jemand Fragen? Sehr viele Fragen, sehr gut.
Freundlich.
Moment. Erstmal die Person. Ja, wir brauchen aber das Mikrofon, sonst hört das Internetpublikum nichts. Also erstmal da hinten.
Dann stelle ich erstmal die Frage. Du hattest uns ja erklärt, wie die Gültigkeit von einem Taler geprüft wird. Mhm. Was ist denn, wenn jetzt I versucht zu schummeln und gleichzeitig mit derselben Münze einen Döner und eine Pizza bestellt? Wie überprüft Exchange dann diese Gleichläufigkeit?
Mhm. Die Exchange ist, indem sie Datenbanktransaktionen verwendet, hoffentlich. Also die Exchange ist die zentrale Instanz, die ihre eigenen Coins verwalten darf und kann. Und die Exchange muss dann eben diese beiden Requests irgendwie serialisieren. Dann gewinnt einer und der andere verliert. Okay. Also ich meine, ETH sollte eh nicht in Besitz des öffentlichen, des Privatschlüssels von deiner Münze gekommen sein. Aber wenn ETH das doch ist, dann ist das halt irgendwie serialisiert und der erste Mal zuerst.
Okay, danke.
Wie sieht es dann aus, wenn es gibt ja verschiedene Exchanges, die gehostet werden. Ist es irgendwie geplant oder schon möglich, dass zum Beispiel, wenn ich jetzt bei der einen Exchange mir meine Münzen hole, kann ich die dann, wie ist es geplant, dass ich das auch bei anderen Exchanges verwenden kann?
Ja, das ist eine sehr gute Frage, danke dafür. Habe ich vergessen zu erzählen. Ja, das ist auf jeden Fall geplant. Ich glaube, es gibt schon Bruchstücke für den Support. Soweit ich weiß, ist das noch nicht fertig implementiert. Aber das wird auf jeden Fall kommen, dass Exchanges auch untereinander Geld verschieben können. Und es gibt dafür auch ein ganz wichtiges Konzept noch. Es gibt das Konzept des Auditors. Denn GNU Thaler ist ja kein zentrales System, also wir brauchen nicht eine Exchange. Wir können viele Exchanges haben, die aber trotzdem unter der Kontrolle von einem zentralen Auditor stehen. Dieser Auditor wäre dann zum Beispiel im Falle von Deutschland die BaFin, irgendeine Aufsichtsbehörde. Und dieser Auditor bekommt auf der einen Seite gewisse Beweise, kryptografisch gesicherte Beweise, dass die Exchange korrekt gearbeitet hat. Es gibt auch ein System, wie sich Nutzer, wenn die Exchange betrügt, beschweren können, und wenn sich das halt häuft, dann wird die halt zugemacht. Und effektiv wirst du dann in Zukunft nicht mehr der einzelnen Exchange vertrauen müssen, so wie ich das im Händler-Backend zum Beispiel mache, sondern du würdest dann nur noch dem Auditor vertrauen. Und dann ist quasi Chain of Trust, alles, was der Auditor auditiert, dem vertraust du automatisch mit. Genau.
Okay, dann würde ich aber mal sagen, wir machen hier mal Schluss. Falls noch Fragen sind, könnt ihr Windfisch hier an der Bahn sprechen oder auch sonst wo auf dem Event. Der nächste Talk wird dann um 15 Minuten verschoben. Genau, geht dann um IPv6, also schaut dann durch rein. Ja, vielen Dank nochmal.
Danke euch.